SWR Kultur Hörbuch
Neurobeast. Science-Fiction-Roman von Aiki Mira. Folge 7. Es liest Anne Müller. Symbiom 2090. Das biologische Ereignis, das sie Tanun nennen, schaut immer wieder auf seine Arme und Beine. Es ist mein Körper, denkt sie. Zugleich ist ein Körper nur ein vorübergehender Zustand. Sie weiß, was sie fühlt, hat mit der Prozedur zu tun, die ihr helfen soll, Dinge klarer zu sehen. Isabel gibt sich Mühe, ihr das zu erklären. Ein tiefgreifendes Trauma zu beheben ist schwer. Ein Trauma ist wie eine Falte im Gehirn. Mithilfe der Prozedur versuchen wir, sie zu glätten. Es fällt Tanun schwer, diese Frau Mutter zu nennen. Durch die Prozedur musst du nicht mehr die vielen Medikamente mit den scheußlichen Nebenwirkungen nehmen. Wir wollen bloß dein Bestes. Tanun fühlt, dass das nicht stimmt. Aber sie kann weder ihren Gefühlen noch ihren Gedanken vertrauen. Sie hat Albträume. Schon bald, verspricht Isabel, wirst du so stabil sein, dass du hinaus darfst. Hinaus in die Welt. Tanun besitzt jetzt Erinnerungen. Ein Wald, Tiere, Pflanzen. Aber die Erinnerungen sind wie Bilder in einem Album. Sie kann sie anschauen, aber sie verbindet nichts damit. Weder ein Gefühl noch einen Gedanken. Sie darf so viele VR-Games spielen, wie sie möchte. Ihr Körper verträgt VR sehr gut. Einmal fragt sie, ob sie im Labor helfen darf. Isabel lacht sie aus. Werde erst mal gesund. Gesund werden. Das möchte Tanun, wirklich. Berlin, 2100. Riva tritt ganz nah an Aruka heran und flüstert, wir sind ein und dieselbe Person. Fast. Kaum hat sie zu Ende gesprochen, kriecht ein Schmerz wie ein kalter Schauer über Arukas Haut. Tränen laufen über Rivas Gesicht. Riva bedeutet Cem zu warten, während sie mit Aruke noch tiefer ins Wäldchen geht. Cem nimmt sich vor, den beiden nicht mehr als 10 Minuten zu geben, dann will er Riva rausholen. Lange hat Aruka auf diesen Augenblick gewartet. Wenn sie nachts umherstreifte, hat sie den Moment geprobt. Riva Lux allein gegenüberzustehen, um sich wiederzuholen, was ihr gestohlen wurde. Sie hat nicht damit gerechnet, die Mega-Celeb so menschlich, so hilflos zu erleben. Wir haben uns beide verändert, erkennt sie. Was, wenn sie recht hat und es mich nicht mehr gibt? Der Anblick von Rivas Tränen macht sie kribbelig. Das weckt einen Beschützerinstinkt, den sie sonst für die Unerschütterlichen reserviert. Verdammt, bloß kein gefühlsduseliges Wiedersehen. Warum dachte sie, es sei eine gute Idee, Riva hierher zu bringen? Ihr wird klar, dass Riva sich das Gleiche fragt. Die Verbindung zwischen ihnen ist immer noch da, wie ein alter Tunnel, den sie lange nicht benutzt haben, der aber weder verschüttet noch verschwunden ist. Sie stoßen auf eine Menge schräger und aufwühlender Erinnerungen, eine Zeit, in der sie beinahe alles verloren haben und zugleich so viel zerstörten. Ihr wird klar, dass sie beide nicht mehr die 14-jährigen Kinder von damals sind. Trotzdem sind diese Kinder Teil der einzigartigen Flugbahn, die ihr Leben ausmacht. Sie erreichen den Teich. Riva sieht aus, als stünde sie kurz vor einem schweren Anfall von Solastalgie. Aruke betrachtet einen Moment Rivas besondere Schönheit, die selbst im Zustand akuter Schmerzen nicht weniger wird. Sie ortet eine ängstliche Kreatur, die nackt und unmenschlich in Rivas Körper wie in einen Anzug geschlüpft ist. Jetzt muss die Kreatur aufpassen, dass niemand das erkennt und ahnt, was Riva Lux wirklich ist. Die rohe Verletzlichkeit ihres Gegenübers macht Aruke Mut zu versuchen, in Worte zu fassen, was in Worten nicht erfasst werden kann. Sobald ich alt genug war zu verstehen, dass etwas in mir zerstört ist, war es schon zu spät, um diese Stelle zu heilen. Statt einer Narbe ist daraus ein Loch geworden. Riva nickt und sagt, ein Loch aus zerstörtem Gewebe. Ein Loch, das nicht mehr gefüllt werden kann. Aruke kneift die Augen zusammen. Du weißt? Rivas Gesichtszüge entgleiten. Ich muss hier weg. Ich muss zurück ins Loft, in die blick- und schalldichte Kabine. Aruke schnaubt verächtlich. Ha, du willst zurück ins Hochsicherheitsgefängnis. Riva senkt den Kopf. Sie sieht müde und verloren aus. Wir alle, erkennt Aruke, sind ohne wirklichen Grund in diese Welt geboren worden. Unsere innere Erschütterung ist im Kern das Aussenden eines Signals, sich mit etwas anderem verbinden zu wollen. Ein Stechen schneidet durch Arukes Unterleib. Was weißt du von den Eiern? Riva verzieht das Gesicht und reibt sich die Schläfen. Eier? Ich meine das, was vom Neurobiest übrig geblieben ist. Du meinst den Befall. Während sie das sagt, nähert sie sich und Aruke hat das Gefühl, dass etwas in ihrem Körper widerhallt, zittert, an die eigene Existenz appelliert. Diese Vibrationen stören Arukes Gleichgewicht, zwingen sie, extreme Anstrengungen zu unternehmen, um die innere Erschütterung zu verbergen. Sie ahnt, wenn sie sich noch länger versteckt, zurückhält, wird sie noch mehr aufhören, sie selbst zu sein. Die Vibrationen werden stärker. Ist es schon wieder soweit? Da ist kein Schwindel, keine Übelkeit, kein Drang, sich in die Tiefe zu werfen. Trotzdem kann Aruke die Bewegungen fühlen, die durch ihren Körper strömen, fiebrig vor Vergnügen, je näher Rivas Finger kommen. Ah, hier ist es. Es pulsiert. Bevor Aruke reagieren kann, greifen kühle Fingerspitzen zwischen ihre Vulvalippen, graben sich in sie hinein, klettern den Vibrationen entgegen und ziehen einen verdickten Klumpen heraus. Ihre Finger bewegen sich tatsächlich in meinem Körper, denkt Aruke, sobald sie die Bewegung registriert. In dem Moment, als das Ei ihren Körper verlässt, verschwindet jedes Gefühl, als wäre ihr schlagendes Herz aus dem Körper gelöst worden. An dessen Stelle rückt eine dichte, nebelartige Leere. Verlust. Aruke spürt, wie Hitze in ihr zurückweicht, dumpf und verlassen, wie der Teich, der ohne Arukes Körper langsam abkühlt. Schau nur. Aruke will nicht hinschauen. Es ist wunderschön, versichert Riva. Frische Tränen kitzeln Arukes Augenwinkel. Sie trauert um das bittersüße Gefühl, das ihren Körper bis vor wenigen Sekunden vollständig ausgefüllt hat. Schau doch mal, deins hat so eine schöne goldene Farbe. Beim Klang der hellen Stimme hebt Aruke den Kopf. Riva hockt vor ihr, zeigt auf das Ei, das sie auf einer Handfläche balanciert. Es besitzt tatsächlich ein warmes Gelb, ist aber viel kleiner, als Aruke es sich immer vorgestellt hat. Größe und Form erinnern an eine schleimige Bohne. In gewisser Weise ähnelt es den Kaugummis, die Soho andauernd herumspuckt. Aruke nimmt es, unsicher, was sie damit anstellen soll. Da verzieht Riva das Gesicht und ihre Knie rutschen auseinander. Sie kippt zur Seite, stöhnt, Schaum quillt aus ihrem Mund. Sie greift sich zwischen die Beine, windet sich. Eine unheimliche Kraft scheint ihrem Körper zu entweichen. Dann wird sie plötzlich ganz still. Irgendwann richtet sie sich auf, hält etwas in der Hand. Schau nur, meins ist so süß. Ein pinker Fleck pulsiert in Rivas Hand. Wie kannst du so etwas als süß bezeichnen? Riva lächelt, offenbar entspannt und glücklich. Wie sieht es denn für dich aus? Aruke zuckt mit den Schultern. Auch in ihrer Hand zittert es leicht. Riva streckt die freie Hand nach Arukes Faust aus, biegt Finger für Finger auseinander. Arukes Ei ist glatt und flimmert golden. Es schaukelt in einer leichten Bewegung von weniger als einem Millimeter von Seite zu Seite, die sich alle paar Sekunden wiederholt und so schwach ist, dass Aruke fürchtet, es zu verpassen, sollte sie auch nur blinzeln. Solange es in meinem Körper war, hat es sich bedeutsam angefühlt. Wenn ich es jetzt anschaue, kann ich nicht glauben, dass mich so ein winziges Ding erschüttert hat. Sind sie lebendig? Ist es nicht besser zu sagen, dass sie geboren wurden? Kleine, schöne, lästige Kreaturen, die aus uns geboren werden. Sie spielen unserem Gehirn einen Streich und nachdem sie unseren Körper verlassen haben, können sie nur wenige Wochen leben. Irgendwie sind sie süß, findest du nicht? Mit den Worten entfaltet Riva ihre Handfläche und zeigt erneut ihr pinkes Ei. Süß? Aruke blickt in die eigene geöffnete Hand und beobachtet das goldene Flackern. Süß sind sie nicht. Aber wenn etwas einmal geboren ist, ist es vielleicht nicht mehr wichtig, was es ist. Symbiom 2090. Natürlich wissen Sie, dass wir uns treffen. Glaub bloß nicht, es gibt irgendetwas, wovon Dr. Cabral nichts weiß. Tanun nickt. Ist sie einfach nur froh, dass Prima ihr Versprechen gehalten hat und zurückgekommen ist? Isabel hat gesagt, ich darf hinaus, wenn ich vollständig gesund bin. Du weißt, dass das nicht stimmt. Sobald Prima es ausspricht, spürt Tanun einen kalten Griff in ihrer Brust. Ich bin krank. Woher soll ich wissen, ob das, was ich denke oder fühle, wahr ist? Das weiß niemand. Aber was bleibt dir, wenn du dir nicht selbst vertraust? Tanun nickt. Sobald Prima in ihrer Nähe ist, hat sie das Gefühl, sich selbst zugleich von innen und außen betrachten zu können. Wo fängt ein Bewusstsein, das Denken, überhaupt an? Und wo hört es auf? Ich hole dich hier raus, sagt Prima. Du könntest einfach weiterleben, erwidert Tanun, und sobald das Forschungsjahr deiner Mutter abgelaufen ist, zurück nach Berlin gehen. Prima schnaubt. Glaub mir, ich kann es kaum erwarten. Die Arbeit im Labor ist furchtbar. Außerdem lässt mich Helle nie VR-Games spielen. Tanun lächelt. Mich langweilen die meisten Games. Ich würde sofort mit dir tauschen. Prima zuckt merklich zusammen. Ganz selten erinnert sie noch das Fieber, das sie vor einigen Wochen hatte, das Gefühl, etwas entkommen zu sein. Um keinen Preis der Welt möchte sie zurück an diesen Punkt ihres Lebens. Beim Gedanken, mit Tanun Plätze zu tauschen, rollt sich etwas tief in ihr drin zusammen. Als wäre ihr Bewusstsein ein bewegliches Tier, das an den seltsamsten Orten eine Heimat findet. Du hast einen Plan? Prima nickt, sieht ihrem Gegenüber fest in die Augen. Nicht nur dich will ich befreien. Berlin, 2100. Wirf sie weg, bitte. Riva schüttelt den Kopf und steckt beide Eier in ein Geheimfach ihres Armreifs. Ich sammle sie. Wieso? Was willst du damit? Riva schluchzt, fängt plötzlich an zu weinen. Was ist los mit dir? Ihre rot geweinten Augen glühen, als sie antwortet, in deiner Gegenwart erinnere ich mich an Dinge, die ich verdrängt habe. Du und ich im Symbiom. Aruke seufzt. Das scheint ein ganzes Leben her zu sein. Riva wischt sich über das Gesicht. Ein ganzes Leben und gleichzeitig wie gestern. Du benutzt die Eier, nicht wahr? Für deine Shows. Riva schaut, als wüsste sie nicht, wovon Aruke spricht. Ihre Unterlippe zittert, als sie schließlich antwortet, sie gehören zu mir. Natürlich benutze ich sie in meinen Shows. Du nennst sie Befall. Dann spürst du genau wie ich, dass sie gefährlich sind. Nein, widerspricht Riva. Sie sind ein neuer Weg. Etwas, das unseren Geist mit anderen Realitäten ausstattet. Der Weg führt heraus aus unserem einsamen Traum, führt uns in die seltsamsten Welten unseres Planeten. Du überschreitest damit Grenzen. Hast du keine Angst, dich zu verlieren, wenn du in so etwas Fremdes eintauchst? Ha, Riva schnalzt mit der Zunge. Sieh mich an. Hast du immer noch nicht verstanden? Ich will mich verlieren. Ich will meine Vergangenheit wie heute abwerfen. Nichts soll von mir übrig bleiben. Wir haben uns beide verändert, und ich meine nicht nur äußerlich. Ja, früher waren wir anders. Ein verklemmter Trampel und ein menschenähnliches Ereignis. Heute eine Megaceleb und eine Biohackerin mit Familie. Familie, wiederholt Riva. Ich beneide dich darum. Ihre Blicke versinken ineinander, suchen hinter dem Gesicht der anderen nach dem tiefen See, der manchmal durch die Augen glitzert. Ein See voller Erinnerungen und Gefühle. Beide haben Angst, davon geflutet zu werden. Deshalb halten sie sich zurück. Auf ihre Art sind beide stärker geworden und müssen sich voreinander in Acht nehmen. Ich weiß, warum du hier bist, sagt Riva. Aber warum bin ich hier? Wirklich? Warum bin ich hier? Sie stehen auf. Riva macht einen Schritt auf Aruke zu, berührt sie am Arm. Blitze flackern vor Arukes Augen. Wut steigt in ihr auf. Sie macht einen Schritt auf Riva zu, kann sich kaum noch zurückhalten. Riva weicht zurück. Von hinten nähert sich Cem. Du glaubst, ich hätte dir etwas genommen. Aber das stimmt nicht, sagt Riva, während sie weiter zurückweicht, beinahe mit Cem zusammenstößt. Aruke spürt, dass Riva die Wahrheit sagt und will es doch nicht glauben. Laut fragt sie, was bist du? Cem starrt herüber, als frage er sich das auch. Riva weicht weiter zurück. Trotzdem fühlt sich Aruke so, als wäre sie Riva völlig ausgeliefert. Der rationale Teil in ihrem Gehirn weiß, das hat mit den Eiern zu tun. Aruke und Riva sind dadurch gefährlich füreinander. Aber da ist noch etwas anderes, etwas Großes. Es wächst heran und es hat mit Riva zu tun. Eine Ahnung davon blitzte in Aruke auf, als sie Riva am Arm berührte. Laut sagt sie, all die Jahre dachte ich, du wärst tot. Dann finde ich dich in einem Stream mit einem neuen Gesicht, einem neuen Namen. Aruke, du weißt, ich habe in meinem Leben Dinge getan, die ich nicht mehr gut machen kann. Sobald Riva das sagt, hat Aruke das Gefühl, dass das Dach unter ihren Füßen wegkippt. In letzter Sekunde findet sie ihren Schwerpunkt wieder. Erschrocken dreht sie sich weg. Sie will zurück ins HQ, zurück zu den Unerschütterlichen. Eine plötzliche Unruhe treibt sie an und mit jedem Schritt entfernt sie sich ein bisschen schneller von Riva. Sie weiß, sie lässt Riva mit dem Gefühl zurück, dass das, was Riva getan hat, nie mehr gut zu machen ist. Was ist damals passiert? Will Cem wissen, sobald Aruke außer Sichtweite ist. Eine sengende Solastalgie legt sich über Riva und lässt sie taumeln. Sie setzen sich. Der Boden ist weich, registriert Rivas Gehirn. Eine dünne Schicht Erde auf Beton. Aber so fühlt es sich für Riva nicht an. Eher wie etwas Lebendiges, in dem ihr Körper versinken kann. Oder schweben. In Momenten, die Rivas Therapeutin als PTBS-induzierte Dissoziation bezeichnete, glaubte Riva zu schweben. Alles in Ordnung? Riva schüttelt den Kopf. Cem nimmt ihre Hand. Akute Solastalgie? Mit meiner Mutter saß ich oft so da und hielt ihre Hand. Riva stöhnt unter dem einsetzenden Schmerz. Mit seltsam leiser Stimme spricht sie über den Schmerz hinweg. Der Hautkontakt tut gut. Zu spüren, ich bin nicht allein auf einem sterbenden Planeten. Weißt du, ich mache verschiedene Therapien, weil ich mich genauso hasse, wie Aruke mich hasst. Ich mache trotzdem weiter, weil ich hoffe, eines Tages mutig genug zu sein, meiner Therapeutin, einer emotionslosen Frau mittleren Alters, die sich Notizen auf ihrem Smart macht und zwei Becher XXL Pseudokaffee im Laufe einer Sitzung trinkt, zu erzählen, dass ich für den Tod von 120 Menschen verantwortlich bin. In den letzten 45 Sekunden unserer Sitzung sage ich manchmal sowas wie, ich bin wahrscheinlich so wütend darüber, weil Trauer und Schuld und Tod jetzt in meiner Psyche untrennbar miteinander verflochten sind. Bis nächste Woche. Mehr als das schaffe ich nicht. Auch sollte ich ihr erzählen, dass ich von einer Stimme heimgesucht werde. Manchmal denke ich, die Stimme war schon immer da, noch bevor es passierte, vielleicht sogar noch bevor es mich gab. Vielleicht besitzt jeder diese Stimme, aber nur ich kann sie hören, weil mein Gehirn beschädigt wurde. Die Stimme klingt wie außerhalb meines Kopfs, aber auch irgendwie drin. Cem sitzt schweigend neben ihr. Mit einer schnellen Bewegung wischt er sich über das Gesicht. Dann dreht er sich zu ihr und fragt, »Darf ich dich im Arm halten?« Riva schaut ihn einen Moment an, nickt, legt ihren Kopf sachte auf seine Schulter. Wie im Halbschlaf murmelt sie, »Sterben zu wollen richtet sich nicht gegen die Zukunft, sondern gegen das Jetzt. Für mich war die Zukunft nie ein Wunder. Aber ich beneide Menschen, die noch an Wunder glauben.« Vorsichtig legt er seinen freien Arm um ihren Rücken. Mit der anderen Hand hält er ihre Hand, als hätte er Angst, sie könnte verschwinden. Schließlich lehnt er seinen Kopf gegen ihren. Sein Gesicht ist nass. Nicht weit von ihnen sitzt ein Meerschweinchen, das Riva aus dem Impuls heraus, allem und jedem einen Namen zu geben, nach ihrer Therapeutin benennt. Dann schläft sie ein. Cem sitzt still da, während er denkt, dass wohl jeder Mensch jeden Moment am Rande der Ewigkeit steht, dass die Wege und Mittel, diese Welt zu verlassen, zahllos und oft unvorstellbar sind. Eine Weile denkt er so nach, dann betrachtet er die schlafende Riva, die er immer noch im Arm hält, und weiß nicht, was er tun soll. Er ruft Matt an. Durch das Headset dringt eine kratzige Stimme. Riva trägt die Seelen aller Tiere in sich, schläft wie sie, ändert ihren Geschmack. Du brauchst also gar nichts zu tun. Die letzten Sonnenstrahlen bluten in die Dachlandschaft. Cem spürt Rivas Schlafatem auf seinem Gesicht. Ein Atem warm wie das Innere eines Körpers. Symbiom 2090. Das ist das Außergewöhnliche an unserem Verstand. Er ist grenzenlos. Unser Gehirn ist weiter als der Horizont, auf den wir blicken. Wie um das zu unterstreichen, hebt Dr. Cabral den Blick, schaut über Lilima hinweg in die Ferne. Dann fährt sie fort. Ständig erschaffen wir alternative mentale Welten, basierend auf internen Modellen, die wie die reale Welt funktionieren. Solche Modelle können dem entsprechen, was passiert oder was passiert ist oder auch nicht. Mit anderen Worten, sie sind Teil des kognitiven Entscheidungsapparates. Unser Verstand durchsucht die Gegenwart nach Hinweisen und verwandelt sie in Vorahnungen der Zukunft. Dafür ist unser Verstand wohl da. Lilima zögert, unsicher, ob der letzte Satz eine Frage darstellt. Ihre Vorgesetzte sieht abgekämpft aus. Die dunklen Augen ähneln zwei Einschusslöchern. Hat sie sich in etwas verrannt? Mit fiebriger Begeisterung, den Blick immer noch in die Ferne gerichtet, ruft Dr. Cabral: Stellen Sie sich bloß einmal vor, es würde funktionieren. Eine Neurobiest zur Gehirnschnittstelle. Aber wie können wir verhindern, dass die Mädchen auf das Niveau eines Wurms rutschen, nur weil sie mit dem Bewusstsein eines Wurms verschmolzen sind? Dr. Cabral blinzelt, als könnte sie nicht mehr erkennen, wer vor ihr steht. Wissen Sie, bis wir auf die Welt kommen, sind wir alle Würmer. Haben Sie mal eine menschliche Plazenta gesehen? Lilima schüttelt den Kopf. Eine große Tüte mit rohem Fleisch, zugleich ein Organ, ein gemeinsames Organ, das als Schnittstelle zwischen zwei oder mehreren Lebewesen funktioniert, Substanzen zwischen ihnen weitergibt, aber auch den Austausch von Zellen kontrolliert. Ein Phänomen, das Mikrochimerismus genannt wird, schwierig, sich eine Plazenta vorzustellen, obwohl so viele von uns sie mit eigenen Augen gesehen haben. Ich verstehe nicht, beginnt Lilima. Na, das Neurobiest. Wie eine Plazenta ist es keine Barriere, sondern eine Verbindung, eine Schnittstelle für das Neurobonding. Neurobonding, ist das nicht die eigentliche Herausforderung? Statt ein Gehirn mit einem fremden Bewusstsein zu vernetzen, könnten wir menschliche Gehirne untereinander vernetzen. Die VR-Industrie sucht danach. Neurosubstrat könnte die Lösung sein. Es könnte viel mehr sein als bloß eine Hilfsflüssigkeit für neuronale Operationen. Bitte lassen Sie mich weiter daran forschen. Dr. Cabral wedelt ungeduldig mit der Hand. Fangen Sie schon wieder damit an. Wir stehen im Dienst der Wissenschaft und nicht der VR-Industrie. Statt geldgierig müssen wir neugierig sein. Will sie meine Entdeckung an sich reißen? Arbeitet sie bereits an eigenen wissenschaftlichen Veröffentlichungen? Lilima fühlt sich zurückversetzt an einen Zeitpunkt vor 5 Jahren. Damals war sie noch vollkommen unbedarft und hatte ihrer Teamleiterin brisante Forschungsergebnisse anvertraut, die kurze Zeit später veröffentlicht wurden, ohne ihren Namen. So etwas wird ihr nicht noch einmal passieren. Die Mails aus Deutschland sind eindeutig. Dr. Cabral muss liefern, sonst fliegt sie. Deshalb ist sie verzweifelt, erkennt Lilima, und meine Entdeckung ist das Beste, das sie hat. Sie wird es mir wegnehmen, und ich kann nichts dagegen tun. Ihre Vorgesetzte baut sich vor ihr auf, fixiert sie mit den Augen. Als ich hier ankam, war ich hochmütig. Ich glaubte, die Fehler der vorherigen Teams in Ordnung bringen zu können. Tanun ist ein Fehler. Ich adoptierte diesen Fehler. Das war dumm von mir. Lilima senkt den Kopf. Ihr Gegenüber fährt fort. Schuld an allem ist das erste Team. Es war theoriebesessen. Sie glaubten, ein indigenes Volk besäße die Fähigkeit zum Kollektivgedächtnis, und sie glaubten, unserer Welt fehle seit dem Ableben dieser Völker genau diese Fähigkeit. Das erscheint mir eine unlösbare Aufgabe zu sein, erwidert Lilima mit leiser Stimme. Etwas, das nur schiefgehen konnte. Genau, deshalb haben sie ein Frauenteam geschickt. Lilima nickt, obwohl sie sich selbst nicht für eine Frau hält. Würde Dr. Cabral das verstehen? Lilima ist sich nicht sicher. Ha, meine Vorgesetzten wollten eine Mutter aus mir machen, also bin ich eine geworden. Aber das Kind habe ich nicht belogen. Tanun sollte von Anfang an wissen, dass sie niemanden trauen kann. Zumindest das war ich ihr schuldig. Und das tut sie. Sie hasst und misstraut uns. Haben Sie die Mails gelesen? Sie wollen mich scheitern sehen. Ein Kind als Karrierekiller, wie archaisch. Meine Konkurrenz hofft, dass ich daran zerbreche. Aber ich habe das Kind zu meiner Aufgabe gemacht. Ich werde nicht scheitern. Dr. Cabrals Augen blitzen. Statt einem Kollektivgedächtnis haben wir mit Tanun ein biotechnisches Wesen ohne davor oder danach. Ein singuläres Ereignis. Menschenähnlich, aber nicht von dieser Welt. Isoliert von der Welt und zugleich ein Teil davon. Es kommt zurecht, dank meiner Operation. Die Anfälle sind weniger geworden. Es baut neue Erinnerungen auf. Das nächste Team kann kommen. Meine Aufgabe ist erledigt. Alle Berichte sind fertig. Abgeschickt. Ich darf gehen. Wen Sie wohl als nächstes schicken? Lillimar atmet aus, befreit von einer unendlichen Last. Das ist wunderbar, Dr. Cabral. Ich gratuliere zu diesem Erfolg. Das Neurosubstrat, umständlich zieht sie ihren Smet aus der Tasche. Sorgsam angefertigte Aufzeichnungen und Diagramme erscheinen in der grünen Oberfläche. Ich habe alles zusammen für eine eigenständige Veröffentlichung. Ohne Dr. Cabrals Einverständnis darf allerdings kein Datenschnipsel das Camp verlassen. Beide wissen das. Dr. Cabral zieht die Augenbrauen zusammen, beugt sich widerstrebend über die Grafiken und Tabellen. Sie nimmt das Smet nicht einmal in die Hand, um den Bericht zu lesen, denkt Lillimar und spürt, wie ihr Unterkiefer bei diesem Gedanken verkrampft. Ja, wunderbar, dass Sie bereits an Ihrer Zukunft basteln, aber noch arbeiten Sie für die Forschung und nicht für die VR-Industrie. Sie sagten doch selbst, dass unser Auftrag beendet ist, dass wir nach Hause dürfen. Ihnen ist klar, dass jemand hierbleiben muss, das nächste Team empfangen, die Übergabe regeln. Unerträgliche Hitze durchzuckt Lillimars Bauch, schwappt bis hoch in den Kopf. Sie öffnet den Mund, bringt jedoch keinen Ton hervor. Sie haben gute Arbeit geleistet. Deshalb habe ich Sie ausgewählt. Im Gegensatz zu der Berliner Botanikerin verstehen Sie unsere Arbeit. Die Autorisierung für die Übergabe werde ich heute abschicken. Lillimar wird sich bewusst, wie stark Dr. Cabral gealtert ist. Die grauen Strähnen, die Falten. Die Frau ist nicht bloß abgekämpft, sie ist alt. Kann sie das Potenzial von Lillimars Entdeckung überhaupt einschätzen? Was, wenn sie nicht so klug und gerissen ist, wie Lillimar geglaubt hat? Hat Dr. Cabral nicht bereits einige Fehler begangen? Wie der Fehler, eine mittelmäßige Botanikerin zu rekrutieren, nur weil die Frau bereit ist, die eigene Tochter mitzubringen, das eigene Kind einem biosynthetischen Experiment auszusetzen. Damals wie heute stößt sich Lillimar daran. Und wie kommt Dr. Cabral bloß auf die Idee, dass eine ehrgeizige Person wie Lillimar hierbleiben wird? Lillimar ruft sich den armseligen Anthropologen ins Gedächtnis. Das letzte Team ließ ihn zurück. Wie eine ansteckende Krankheit wird er bis heute gemieden. Vollkommen isoliert haust er in einer Hütte. Niemand spricht mit ihm. Soll Lillimar das gleiche Schicksal erleiden? Allein die Vorstellung beißt wie Säure durch ihre Innereien. Niemals wird sie in diese Hütte ziehen und der Spott des nächsten Teams werden. Lieber brennt sie alles nieder. Was für ein Gedanke. Das ist Wut. Mitleidslos und heiß wie die Sonne. Seit dem Tag, an dem Dr. Cabral beschloss, Inkompetenz zu dulden und Dr. Helen Ludwig ins Symbiom zu holen, brennt es in Lillimar. Sie hat viel dafür getan, das Feuer klein zu halten. Aber für das Neurosubstrat, für diese Entdeckung lohnt es zu brennen. Das ist groß. Das wird die Welt verändern. In Lillimar strahlen 1000 Sonnen. Berlin 2100. Über der Station öffnet sich der Himmel, wird zum graublauen Abgrund, in dem sich Wolken türmen. Es ist kurz vor Sonnenaufgang. Riva setzt sich zu Aruke, die draußen geschlafen hat und gerade erst aufwacht. Ohne Holomaske und Sonnencreme fühlt sich die Megaceleb zugleich nackt und tollkühn. Im ersten Licht glüht ihre marmorierte Haut. Kommt dir dein Körper auch manchmal so vor wie ein Organ, das von deinem Verstand abgestoßen wird? Riva fragt das so nebenbei. Aruke reibt sich die Augen. Dann sagt sie: Biologisch gesehen ist unser Körper nie ein unabhängiges Wesen. Vom Moment unserer Zeugung sind wir miteinander verbunden und voneinander abhängig. Jetzt auf meiner Haut, in meinem Darm, in und auf uns allen leben viele. Gilt für unser Bewusstsein nicht das Gleiche? Aruke schaut auf. Sag du es mir. Dauernd vermischen wir unsere Gedanken mit fremden Einflüssen oder neuen Ideen. Unser Bewusstsein ist anfällig dafür, kolonisiert, parasitiert oder homogenisiert zu werden. Sobald ich mich einem fremden Bewusstsein aussetze, mache ich mich durchlässig. Diese Grenze zu verwischen bedeutet, etwas aufs Spiel zu setzen. Das ist keine eingebildete Gefahr, die ich während einer Show spüre, sondern eine reale. Vielleicht hast du recht. Harte Grenzen gibt es auch bei unserem Bewusstsein nicht. Wir lassen uns auf fremde Gehirne ein, sind empathisch, versuchen zu verstehen. Das verändert uns. Aruke schaut sich um. Kenoa ist noch nicht da. Liegt er auf einem fremden Dach in fremden Armen? Mit solch schweren Gedanken steht sie auf. Sie will die Schwebekissen mit Gas füllen. Riva folgt ihr wie ein Bodyguard. Wo ist dein Personenschutz? Die Megaceleb macht eine Kopfbewegung zum Zaun. Dort steht Cem, trägt die Morgendämmerung wie eine Jacke. Wie du siehst, bin ich nie allein. Auch die Jahre im Container war ich nie allein. Zu dem Zeitpunkt, als Riva sich weigerte, den Container zu verlassen und damit ihren Status als Megaceleb zementierte, saß Aruke in ihrem ersten Auffanglager fest und wollte bloß raus. »Ich bin lieber frei«, entgegnet sie. »Ich liebe es, umherzustreifen, Dächer zu besuchen, die ich noch nicht kenne.« »Wir haben das getan, nicht wahr? Wir waren zusammen in diesem...« Riva fehlen die Worte. »Wir waren zusammen unterwegs, frei, ohne Erwachsene.« Aruke verengt die Augen. Erinnert sich Riva wirklich nicht? Oder ist das bloß ein Trick? Ohne Warnung spannt sich Rivas Körper an. Aruke spürt Rivas Anspannung wie eine Welle. Mit einem schnellen Blick überprüft sie Chams Position. Der rührt sich nicht. Aruke setzt einen Fuß vor den anderen, beugt sich zu Riva wie zu einem wilden Tier, das sie nicht verscheuchen möchte. Rivas Anspannung wächst bis in ihr Gesicht, lässt dort Linien und Muster hart werden, hervortreten. »Ich weiß nicht, was du von mir erwartest.« Rivas Stimme klingt ehrlich überrascht. Aruke schnaubt durch die Nase. »Erinnerst du dich wirklich nicht?« »Zusammen mit meiner Therapeutin versuche ich das, was damals geschehen ist, zu verarbeiten.« »Was geschehen ist?« Tränen schieben sich in Rivas Augen, wollen hinaus, doch Aruke wird das nicht zulassen. »Wovon sprichst du?« Rivas graumarmoriertes Gesicht stürzt ins Weiß. »Ich habe...« Mehr bringt sie nicht hervor. Aus den Augenwinkeln nimmt Aruke wahr, wie sich Cem unbemerkt nähert, geschmeidig und langsam. Wenn Aruke die Megaceleb zu sehr bedrängt, wird er eingreifen. Also geht sie einen winzigen Schritt zurück, setzt sich, macht mit der Hand eine einladende Geste und gibt ihrer Stimme einen warmen, mitfühlenden Klang. »Erzähl mir von deiner Therapie.« Riva setzt sich. Cem hält inne. Rivas Gesicht wird flüssig, beinahe lächelt sie und die veränderten Adern unter ihrer Haut zeichnen ein hübsches Muster ins Gesicht. Das Muster erinnert an Linien auf einer Baumrinde. Die ersten Sonnenstrahlen vibrieren darin, orange und pink. »Manchmal überfällt mich eine Erinnerung, mit der ich nichts anfangen kann. Trifft mich so unvorbereitet wie eine Tüte, die mir jemand von hinten über den Kopf wirft. Dann finde ich mich an einem völlig anderen Ort wieder, bin 14 in der feuchten Hitze auf dem Heimweg. Normalerweise hätte ich den langen Weg genommen, entlang der Hütten, aber an diesem Tag gehe ich den kurzen, entferne mich von den Hütten. Mein Atem steigt in warmen Wolken auf. Ich versuche, ihn zu berühren, seine flauschige Wärme. Ich stelle mir vor, dass eine Art Geist darin schwebt. Plötzlich wirft mich etwas zu Boden. Dunkelheit legt sich wie ein dicker Arm um meinen Hals. Es ist Nacht und ich stecke in einem fremden Bewusstsein, schleife meinen Körper durchs Gras, zu verängstigt, um ein Geräusch zu machen. Meine krummen Beine sehen aus wie geschmolzene Kerzenstümpfe und ich halte das Gefühl fest, dass alles möglich ist. Es ist möglich, viele Dinge gleichzeitig zu sein. Die ganze Zeit. Ich explodiere. Ich zerstöre. Mein Bewusstsein wird nicht freigelassen und eine Stimme sagt, niemals darfst du mit jemandem darüber sprechen. Versuch zu vergessen. Wenn jemand hört, was passiert ist, wird dein Leben nie mehr dasselbe sein. In den nächsten 4 Nächten schlafe ich nicht. Von Tag zu Tag werden meine Gedanken verschwommener, mein Verstand benommener, bis ich die Worte und Gedanken und Bilder, die in meinem Kopf schweben und verschwinden, nicht mehr verstehen kann. Aruke kann sehen, dass Riva weinen möchte, es aber nicht fertig bringt. Aruke ist ebenfalls zum Weinen zumute. Doch alles, was aus ihr strömt, ist Schweiß. Im Rücken, in den Achselhöhlen, auf der Stirn und zwischen ihren Schenkeln. Ihr Körper schwimmt im Schweiß. Die Tröpfchen vermehren sich, kriechen überall hin und bedecken alles. Es wird wieder ein juckend heißer Tag. Riva schaut scheinbar neidisch auf Arukes schwitzenden Körper. Weißt du, tief in meinem Körper bleibt etwas kalt. So kalt. Nichts kann das aufwärmen. Aruke rückt näher, hält ihr eine Hand hin und Riva nimmt sie. Vibrationen. Beide spüren, wie das Pochen durch sie hindurchströmt, schneller wird, je näher sich ihre Körper kommen. Riva löst ihre Hand und zieht die beiden Bohnen aus dem Geheimfach ihres Armbands. Sie pulsieren. Die kaum sichtbaren Bewegungen synchronisieren sich. Schau, sie singen miteinander. Aruke macht der Gedanke Angst. Wieder fragt sie, was hast du mit ihnen vor? Riva verstaut die Eier. Wusstest du, dass ich jeden Teil meines Körpers als Aktie verkauft habe? Doch keiner meiner sogenannten Werte scheint irgendeine Verbindung zu mir zu haben. Und selbst wenn ich es jedes Mal schaffe, aus einem fremden Bewusstsein wieder hochzukriechen, werde ich davon nie ganz trocken. Und mein Körper bleibt immer kalt. Symbiom 2090. Als Helen ihre Tochter weckt, fühlt sie sich kalt an. Als wäre sie nachts gestorben. Der Gedanke erschreckt Helen. Primas Träume müssen schwer sein, beruhigt sie sich. Ein Gewicht, aus dem ihre Tochter sich nicht allein erheben kann. Stark genug, um das Kind immer wieder nach unten zu ziehen. Dicht genug, um Prima nach dem Aufwachen mit einem schweren Kopf und einem betäubten Gefühl zurückzulassen. Wovon hast du geträumt? Ich weiß es nicht. Gesichtslose Träume. Helen findet das vage, verstörend. Du hast dich verändert. Das Gespräch wird an der Türschwelle fortgesetzt. Prima ist auf dem Weg ins Labor, das allerletzte Mal. Sie geht hin, um sich von der jungen Biologin zu verabschieden. Helen kommt nicht mit. Sie will in der Hütte bleiben, um die wenigen Dinge, die sie von Berlin mitbrachten, wieder zusammenzupacken. Der Tag ist stickig und laut. Ein Zucken und ein Rascheln. Als Helen ihrer Tochter hinterher schaut, tritt Vera neben sie und gähnt. Aus einem Becher nimmt sie einen Schluck Wasser. Auch Vera hat sich verändert. Als hätte Helen es in den letzten Tagen nicht oft genug gesagt, wiederholt sie es. Ich bin stolz auf dich. Du machst dich großartig. Mit einem leichten Zittern in der Stimme schiebt sie hinterher. Das Jahr ist vorbei. Morgen können wir zurück. Sie schauen sich an und stutzen. Die Aussicht auf Rückkehr löst in ihnen beiden weder Erleichterung noch Freude aus. Weißt du, sie ist kein Kind mehr. Bald wird sie ihren eigenen Weg gehen. Da ist etwas in Veras Stimme, das Helen irritiert. Als wüsste Vera etwas über Prima, das Helen nicht weiß. Helens Augen fangen an zu jucken. Sie denkt an die Spinnen, die sich manchmal in den Augen einnisten. Wischt den Gedanken fort, wie die Tränenflüssigkeit, die sich jetzt im Augenwinkel sammelt. Ein neues Gefühl kämpft sich hoch. Vera hat recht, erkennt sie. Etwas geht mit Prima zu Ende. Durch das von Tränen verschleierte Auge kann sie das Gesicht ihres Gegenübers kaum ausmachen. Da ist nur ein dunkelblauer Schatten. Also greift sie nach Veras Hand, groß und rau. Das Gefühl, das letzte Mal diese Hände zu halten, kommt so plötzlich, dass Helen erschaudert. Berlin 2100. Das Ende liegt in der Luft. Sie können es schmecken. Bei Sonnenuntergang erreichen sie Mayhem, das größte Partydach Berlins. Oberflächen lassen sich hier auf Knopfdruck modular verschieben. Turmhohe Lautsprecher verleihen Mayhem seine markante Skyline. Von allen Seiten strömen Menschen über die biosynthetischen Hängebrücken. Viele tragen Modular-Synthesizer herbei und bauen sie zu avantgardistischen Skulpturen auf. Andere stecken KI-Module aneinander. Erste Klänge entstehen. Elektrische Spannung, so werden Module miteinander verbunden. Quinoa zeigt auf die wachsende Verschachtelung. Unendlich viele Möglichkeiten, Input und Output zu kombinieren. Schaut mal hier, 8 unterschiedliche Oszillatoren, alle hintereinander geschaltet. Quinoas Stimme nimmt den angenehmen tiefen Tonfall an, den Touris so lieben. Klingt wie eine Orgel, ruft Riva begeistert. Damit niemand sie erkennt, verdeckt eine von Sohos Tiermasken ihr Gesicht. Sohos und Rivas Masken erinnern an biolumineszierende Katzenköpfe. Kurz fragt sich Haruke, ob die 12% auch da sein werden. Eigentlich sind sie zu jung dafür. Rivas Partyoutfit zeigt viel marmorierte Haut und zieht Blicke auf sich, was sowohl Haruke als auch Cem beunruhigt. Riva glaubt, mit ihrer Haut fällt sie auf einer Party nicht auf. Cem hat von ihr den Auftrag bekommen, sich heute nicht wie ein Bodyguard zu benehmen, was ihm sichtlich schwerfällt. Riva dreht sich im Kreis und schaut zu Cem. Gefällt es dir? Sie schauspielert, erkennt er, verlangt von ihm die nächste Regieanweisung, bekommt aber keine. Dadurch hinkt sie sich selbst hinterher, muss sich andauernd fragen, wie es läuft, ob sie überzeugend ist. Sie dreht sich erneut und das batteriebetriebene Kleid knistert. Es besteht aus Ketten, die Rivas Körper wie ein Gitter bedecken. Vor wenigen Stunden hat eine Drohne das Kunstwerk geliefert. Zwischen silbrigen Linien kommt Rivas Haut gut zur Geltung. »Nun, ich mag es«, sagt Cem endlich, nackt und doch undurchdringlich. »Darum ging es mir«, ruft Riva gut gelaunt. »Durchlässige Unnahbarkeit. Bei dir?« Sie schenkt ihm ein 1000-Watt-Lächeln. Cem trägt heute ein Hemd aus biosynthetischer Brustbehaarung. So hoch schwatzte es ihm auf, nachdem Crispin sich weigerte, es anzuziehen. »Biogefährliche Männlichkeit?«, erwidert Cem unsicher. »Synthetische Brustbehaarung ist super eklig«, gluckst Soho und verzieht dabei genüsslich das Gesicht. Schon den ganzen Abend ist sie überdreht. Kein Wunder, es ist ihre erste Kalypse. Der Teenager trägt einen Anzug aus Barthaar, geflochten zu hypnotischen Mustern. Menschenhaar aus dem Labor, Modetrend, Provokation und Grenzüberschreitung zugleich. Haruke ist die Einzige, die in ihren üblichen Sommershorts herumrennt. Riva bot ihr an, etwas per Drohnenexpress zu bestellen. Haruke lehnte ab. Ein Rauschgenerator kombiniert mit einem Filter und einem Equalizer. Kommt her, das müsst ihr euch anhören. Kenoa wedelt mit den Armen. Und 1000 andere Dinge, die noch viel komplizierter sind, ruft ein junger Mann und legt von hinten beide Hände um Kenoas Hüfte. Thiago, säuselt eine Stimme streitlustig in Harukes Kopf. Der junge Mann zeigt ein irreal symmetrisches Lächeln über einer Kinnpartie, die wehtut, so scharf geschnitten ist sie. Haruke seufzt. Hörbar. Riva schaut neugierig zu Thiago. Sein Gesicht kommt ihr bekannt vor. Thiagos Blicke huschen über Riva. Tierholomaske und marmorierte Haut. Einen Moment fragt sich Haruke, was er in ihr sieht. Einen Riva-Lux-Fan? Eine Turi? Die gesamte Hardware ist so physisch, ruft Riva. Da sind so viele Knöpfe, Regler. Ihr benutzt eure Hände. Thiago nickt. Das alles hier, die gesamte Kalypse, wird eine körperliche Erfahrung. Ganz anders als eine VR-Party. Haruke hört nur mit halbem Ohr hin. Ihre Aufmerksamkeit gehört der wachsenden Soundkulisse. Die Wucht der bereits aufgebauten Klangkörper ist beeindruckend. Massige Metallkonstruktionen, die von autonomen Kränen hochgezogen werden. Überall dazwischen Menschen, Instrumente und Kisten. Container gefüllt mit Werkzeugen und Baustoffen. Völlig unklar, was davon für die Party herbeigeschafft wurde und was schon ewig hier steht. Kenoa nimmt verschiedene Metallobjekte in die Hand, reibt sie aneinander, meißelt zärtlich Melodien hinein. Harukes und Thiagos Blicke treffen sich. Nicht zum ersten Mal erkennen sie im anderen die Liebe, die sie selbst für Kenoa empfinden. Soho schnappt sich eine herumliegende Bassgitarre und rührt sorgfältig Tiefe unter. Kenoa überstreckt den Hals, raunt Wortfetzen. Riva wiegt sich im Takt. Cem tritt von einem Fuß auf den anderen, sichtbar nervös und unwohl gibt er vor zu tanzen. Thiago dreht sich in fließenden Bewegungen. Haruke fängt an zu summen. Dabei schießen ihre Blicke umher, suchen Halt. Wo ist Crispin? Sie entdeckt Them wenige Meter entfernt, inmitten der Menge und doch isoliert. Das Mad in der Hand, den Kopf darüber gebeugt, Crispins weißes Haar glüht im untergehenden Sonnenlicht. Irgendwo sein, aber nie ganz da. Das ist für Crispin normal. Alles, was Bay braucht, ist ein Smat und einen I-Zugang. Oder auch nur einen Plan. Wo immer Crispin ist, versucht Crispin unterzutauchen, um sehr, sehr bald woanders hinzugehen. Haruke fällt ein, was Bay mal zu ihr gesagt hat. Wir leben in einer übernatürlichen Welt. Dauernd sind wir umgeben von Geistern. Niemand ist vollkommen da. Alle sind dauernd woanders. Das ist wahr, denkt Aruke. Über Headset und Smet spaltet sich unser Bewusstsein immerzu in verschiedene Realitäten auf. Symbiom 2090. Du bist frei, sagt Prima. Es klingt so, als wolle sie sich verabschieden. Aber warum? Wo doch Tanun diejenige ist, die gehen wird. Tanun steht auf. Prima hält ihr einen kleinen Rucksack und einen Smet hin. Tanun wischt über das Smet. Da, siehst du? Die Karte, erklärt Prima. An dieser Stelle gibt es ein Dorf, das ein Urlaubsressort versorgt. Zu Fuß dauert es etwa einen Tag. Ich habe dir mehr als genug Proviant besorgt. Tanun setzt den Rucksack auf. Du kommst nicht mit? Prima schüttelt den Kopf. Du glaubst, hierher zu gehören? Statt zu antworten, zieht Prima etwas aus der Hosentasche. Tanun weicht davor zurück. Ich werde es in den Wald bringen. Beide starren auf den weiß glänzenden Haufen, der zu dampfen scheint. Helle Feuchtigkeit steigt in Form von weißem Rauch auf. Unter ihrem Blick formt sich der Haufen zu einem zweiköpfigen Wurm, der nach und nach seine winzigen Tasthärchen ausklappt. Jetzt siehst du es auch. Tanun nickt, unfähig, etwas zu sagen. Es ist Nacht, als sie hinaustreten. Trotzdem schaltet Prima die Taschenlampe aus. Beide Mädchen schließen die Augen. Als sie die Augen wieder öffnen, leuchtet der Wald. Berlin, 2100. Sobald die Sonne untergegangen ist, springt die Beleuchtung von Rivas Kleid an und die Mega-Celeb sieht aus wie eingetaucht in Lichtpartikel. Eine Erinnerung schießt in Aruke hoch. Ein leuchtender Wald. Sie möchte zu Riva gehen und sie fragen, ob sie sich auch erinnert. Aber Riva steht zu weit weg und die Musik ähnelt der Brandung eines aufgewühlten Meeres. Sie erschlägt alles. Obwohl die Party erst seit wenigen Stunden im Gange ist, sind ihre Körper bereits durchgeschwitzt vom Tanzen, Kollabieren, Zerstören. Klang deformiert Bewegungen, Sprache, Gedanken. Die Partyreihe hat das bis zur Unvorhersehbarkeit perfektioniert, zum eigenen System etabliert. Ein System, das Menschen immer wieder selbst unterwandern, indem sie alles einreißen, um es ein Jahr später wieder neu hochzuziehen. Das gefällt nicht allen, aber zum Glück ist das die Kalypse. Menschen rechnen nicht damit, dass sich hier ihre Erwartungen erfüllen. Sie gehen nicht einmal davon aus, dass es danach weitergeht, mit dem Leben. Beim Feiern sterben sie symbolisch, feiern jedes Mal die letzte große Party. Aruke schaut sich um. So viel gibt es zu entdecken. Jedes Ende gleicht einem Feuerwerk. Leuchtraketen in Rot und Violett tasten sich langsam am Himmel entlang, als suchten sie nach einem Ausgang. Die Sonne hinterlässt Leerstellen zwischen den Wolken, was der hereinbrechenden sphärischen Nacht eine luftige, melancholische Wirkung verleiht. Riva dreht sich in den aufsteigenden Tanzlichtern ihres Kleids geradezu beschwingt. Cem steht einen Meter entfernt und beobachtet sie. Winzige autonome Dioden steigen vom Dach auf. Sie erinnern an KI-gesteuerte Insektenschwärme und bilden den passenden Hintergrund für die ewige Nacht. Soho filmt alles mit einer nachgebauten Game Girl Gurema DS. Die Aufnahmen werden voller Störgeräusche sein, aber das, denkt Aruke, ist wahrscheinlich der Witz. Jedes Jahr zeigt die Kalypse erneut. Musik entsteht nicht im luftleeren Raum, sondern in der sogenannten echten Welt, und sie wird von Menschen gemacht. Von überall schwirren sie herbei, zu Fuß, auf Swiftern oder Schwebekissen. Gemeinsam erschaffen sie ein Kunstwerk aus Klang, eine Party, die trotz allem ein weltweit gestreamtes Event bleibt. Viel nackte Haut und Leuchtfarben. Manche präsentieren die neuesten Tierzellen-Tattoos, Gesichter schillern, beklebt mit Fell oder Plastik. Tiere mischen sich unter die Tanzenden. Sie flattern oder streunen. Zugelassen sind nur geimpfte, biosynthetische, aber niemand kontrolliert das. Wie die enhanceden Partygäste tragen auch die Tiere leuchtende Nachtaugen, Lärmschutzfell oder KI-modulierte Stimmen. Katzenhybride, die surren wie ein Windspiel, Nachtkrähen mit Neongefieder. Käferschwärme formieren sich zu gleitenden Teppichen. Und sobald die Nacht vollständig heraufgezogen ist, zeigt sich die Imposanz der Techniktürme, Lichtanlagen und Nebelmaschinen im Spiel von Gegenlicht und Schatten. Mehrere aufblasbare Strukturen erheben sich, Innerhalb der Soundiglus manipulieren Menschen den Klang mit selbstgebastelten Maschinen. Pressluft und Wasser. Es klingt nach tauendem Permafrost, nach brechenden Gletschern und knackendem Eis. Die Geräusche sind ungewohnt im heißesten Sommer Berlins. In der nächsten immersiven Umgebung weben Dieselgeneratoren, Flugrotoren und Werkzeugmaschinen an einem Klangteppich des vorherigen Jahrhunderts. Ein mysteriöser, halbmythischer Ort. Jede Soundhöhle bietet ein intimes Spektakel und bleibt zugleich episch in jeder Hinsicht. Den Höhepunkt der Party garantiert das Set der Soundarchitektin T-Beth. Dafür wurde eine 9 Meter hohe Wand aus LED-Bildschirmen aufs Dach gebaut, die von einem 2 Meter hohen Fenster durchbrochen wird. Das Glas gibt den Blick frei auf ein mit Neurosubstrat gefülltes Becken, ein Aquarium für Menschen. Nur noch wenige Stunden, dann wird T-Beth singen. In einem sargähnlichen Kasten, der mit stimmenverträglichem Dunst gefüllt ist. Klaustrophobische Gesänge. In einem so engen Raum zu singen, muss erstickend sein, denkt Aruke. In regelmäßigen Abständen wird das gesamte Partydach mit bunten Lichtwolken geflutet, die die Sinne verkapseln. Kurze Momente, in denen alles im schalldichten Nebel verschwindet. Blitzartiges und totales Alleinsein. Bei der Kalypse geht es auch darum, sich eine Welt ohne Menschen vorzustellen. Denn unser Ende, erkennt Aruke in Momenten des Alleinseins, ist vielleicht der Neubeginn für unseren Planeten. Symbiom 2090. Wie kaltes Wasser stürzt das Mondlicht in Primas Gesicht. Haut ist dünn. Eine Trennwand, die das Leben einschließt. Ich habe keine Botschaft hinterlassen, fällt ihr ein. Ihre Mutter wird annehmen, dass Prima mitten im Traum aufgewacht ist und Zuflucht im Wald gesucht hat. Das Puder der Schmetterlinge bringt Blätter zum Leuchten. Die Schönheit dieser anderen Welt breitet sich aus wie Planetenringe. Prima spürt den Drang, das Neurobiest herauszuholen und in der Hand zu halten. Vor diesem Wunsch hat sie am meisten Angst. Wenn die Kalypse kommt, so heißt es in einem alten Gedicht, werden sich Menschen im Bunker der Erde einschließen, sich den verlorenen Tieren anschließen, der Riesenmeerschnecke und dem Mammut. Unter der Erde wird es kein Geheul der Kettensägen mehr geben, nur das sanfte Rauschen der toten Wälder. Ein Rauschen, das Menschenköpfe in den Grund drückt, um Fossilien daraus zu machen. Prima fragt sich, woher solche Gedichte kommen. Ob Menschen, die so etwas schreiben, besonders durchlässig sind für das fremde Bewusstsein, das sie andauernd umgibt, das die meisten aber weder sehen noch hören können. Prima spürt es. Sie spürt, wie etwas nach ihr verlangt. So mancher Pflanzenstrang leuchtet pink und ähnelt einem 12-Fingerdarm. Blütenköpfe blenden, sehen aus wie hineingeritzt ins Tuch der Nacht. Ein warmer Insektennebel knistert, sobald Prima und Tanun darin eintauchen. Prima ist überzeugt, ihre Spucke verfärbt sich rot von den vielen eingeatmeten Käfern. Neben ihr glimmt Tanuns Haut wie ein Heiligenschein. Das Dunkel der Nacht verschwendet sich darin, schlägt Wellen in alle Richtungen. »Bist du sicher, dass du das Neurobiest zurückbringen willst?« Prima nickt. Dann sagt sie, »Lass uns anhalten und nachschauen, ob es noch lebt.« »Das ist nicht meine Stimme«, denkt Prima. Tanun schaut misstrauisch. Sie scheint dasselbe zu denken. Prima beißt die Zähne aufeinander. Sie fürchtet, sobald sie den Mund öffnet, strömt die falsche Stimme aus ihr heraus. Da sind sie. Von allen Seiten schleichen sie ihnen entgegen. Raubkatzen, Affen und Schlangen. Die Katzen springen an ihnen vorbei. Die Affen können kaum mit ihnen Schritt halten. Prima und Tanun bleiben stehen. Einen Moment fürchten sie um ihr Leben, doch die Tiere ziehen weiter und die Mädchen schauen ihnen hinterher. Der Lauf des violetten Jaguars sieht mühelos und elegant aus. Bei jedem Sprung legt die Katze mehrere Meter zurück. Ein Schmerz durchzuckt Prima. Das ist nicht nur Freude, das ist tiefer Respekt. »Hast du das gesehen?«, fragt Tanun. »Sie sind so schnell.« Prima nickt, wagt nicht zu antworten aus Angst vor der falschen Stimme. Tanun schaut auf das Smet. Sie laufen in Richtung Forschungscamp. Prima zuckt zusammen, streicht unbewusst über ihre Hosentasche. Den Stoff zu berühren, sendet ein Knistern den Arm hinauf. Alles fühlt sich dann zugleich warm und kalt an. Lass uns weitergehen, will sie sagen, doch sie weiß, wenn sie den Mund öffnet, wird eine andere Stimme aus ihr sprechen. Sie will das Bein heben, aber schafft es nicht. Keinen einzigen Schritt kann sie tun.